Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Heute wieder mit einem sehr spannenden Interview. Ich denke, da müssen wir ganz schön einiges besprechen heute. Da freue ich mich sehr drauf. Wir wollen uns mal den Tech-Sektor in seiner Breite und auch in der Tiefe anschauen und besprechen, was da dieses Jahr so los war und natürlich, wo die Reise hingehen könnte. Dafür haben wir einen spannenden Gast. Wer sonst könnte uns da denn Licht ins Dunkel bringen als der Co-CIO von Bit Capital? Herzlich willkommen zurück auf dem Kanal, Marcel Oldenkott.
Ja, vielen Dank. Hallo Peter.
Freut mich auch, dass wir mal wieder zusammensitzen. Ja, was für ein absolut wildes erstes Halbjahr, wenn man jetzt mal in der Breite den Tech-Sektor an den Märkten nimmt. Das war ein Rollercoaster, oder?
Das kann man so sagen, ja. Ist natürlich immer spannend, aber ist auch mal schön, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Aber ich glaube, das ist das, was wir, glaube ich, das letzte Mal, als wir im Dezember gesprochen hatten, auch mal ein bisschen erörtert hatten, dass einfach eben dieses Disruptionspotenzial von KI einfach dafür sorgen wird, dass es eben nicht ruhiger wird, sondern dass wir eigentlich mehr Rollercoaster bekommen nach vorne. Und das hat, denke ich, dann zusammen mit dem Iran-Konflikt im ersten Halbjahr dann eben auch sich bewahrheitet.
Machen wir mal, ich glaube, das Thema der Stunde in Anführungszeichen ist natürlich der ganze Halbleitersektor mit all den Chip-Bereichen, wo wir dieses Jahr natürlich unfassbare Rallye gesehen haben, die sich jetzt ganz schön zerlegt. Wenn man selbst diese großen Riesen nimmt, SK Hynix, SanDisk, also diese absoluten Überflieger in diesem Jahr, die vom Hoch seit Juni sich mal schlank weg halbiert haben wieder. Dieser breite Chip-Sektor, ist das was, wo man sagen kann, okay, der Gaul ist quasi geritten und vom Hof, die Karawane zieht weiter?
Also kommt jetzt wieder darauf an, ob wir kurzfristig oder mittelfristig schauen. Kurzfristig ist das definitiv so und das war auch schon im Juni so. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass das die Leute, die sich jetzt sehr, sehr intensiv damit befasst haben, da will ich jetzt nicht nur sagen, dass das jetzt mit Capital gesehen hat, sondern das waren sicherlich auch ein paar andere Leute, dass man das gesehen hat, dass es da teilweise zu Überbewertungen kam. Und ich würde gerne vielleicht einmal vorweggeschickt, ich würde sehr oft auf den Philadelphia Semiconductor Index, also diesen Halbleiterindex, ja, referenzieren, den werde ich dann immer SOX nennen, das nicht jedes Mal aussprechen, weil der das eigentlich sehr, sehr gut misst. Und ich glaube, den ersten Vergleich, den man da eigentlich machen muss, der ganz interessant ist, ist eben zwischen den Magnificent Seven oder den Hyperscalern und dann halt am Ende diesem Halbleitersektor jetzt gemessen an diesem SOX-Index. Und was man eigentlich sehen konnte, und das haben wir jetzt vor kurzem auch in so einem Research Paper nochmal veröffentlicht, auf den Hyperscalern, dass eben dieser unglaubliche Preisperformance, die diese Aktien gemacht haben, dass die auch von einem unglaublichen Wachstum in deren Earnings per Share, in deren Profitabilität, in deren Umsatz eben getragen war. Und das ist etwas, was natürlich in dieser kleinen Gruppe dieser Hyperscaler oder dieser großen Cloud-Anbieter, was da natürlich, sagen wir mal, wenig asymmetrisch verteilt war, also alle haben eigentlich gut verdient und auch alle in ähnlichen Höhen und hatten eben genügend freien Cashflow, um auch eben diese Investition zu tätigen, zumindest bis Anfang diesen Jahres. Das haben wir halt in diesem Halbleiterindex eben nicht, weil da kann ich den gleichen Chart, und der wurde auch ganz oft produziert und von irgendwelchen Leuten gezeigt, da sehe ich auch diese unglaubliche Preisperformance. Das ist ja über 100% im ersten Halbjahr nach oben gegangen, dieser Index. Dann, ja, kann man auch einen ETF drauf kaufen, natürlich auch einen gehebelten ETF. Können wir auch gleich nochmal drauf kommen, was da so passiert, ja, ist. Aber da kann man halt eben so auch passiv mit investieren. Und das ist über 100% nach oben gegangen. Und die Earnings per Share sind auch unglaublich stark gestiegen. Das hatte jetzt nicht so ein 1:1 Verhältnis, wie das bei den Hyperscalern der Fall war. Aber das war schon, sagen wir mal, eine faire Betrachtung. Aber der Punkt ist, dieser Halbleiterindex, der hat ja nicht 4 oder 5 Hyperscaler da drin, sondern der hat zig Unternehmen da drin. Und das sind Unternehmen wie zum Beispiel eine Micron, die einen unglaublichen Earnings per Share Wachstum hatten, mit teilweise für manche deren Komponenten Preissteigerungen im Quartal von 90%. Und halt eben, die auch auf einem hohen Niveau operieren und 40, 50 Milliarden halt eben auch Umsatz pro Quartal machen. Aber dann gibt es auch sehr viele kleine Unternehmen, die da drin sind, die zum Beispiel Test-Equipment bauen. Also irgendwelche Hardware-Komponenten, die man dann benutzt, um zu schauen, ob dieses Chip-Design funktioniert. Oder das sind irgendwie anderen Unternehmen, die dort zugeordnet sind, weil die irgendwelche Maschinen für die Produktion liefern oder so. Und da meine ich jetzt nicht unbedingt ASML mit, sondern einfach kleinere, wo man weiß, die können eigentlich so wie deren Geschäftsmodell ist, können die vielleicht ihren Output, können die um 30% im Jahr steigern. Die haben langfristige Lieferverträge. Das heißt, diese unglaublichen Umsatz- und Gewinnsteigerungen, die man bei einem Micron, bei einem SK Hynix, bei einem Dushbar Sandisk angesehen hat, die hätte man da gar nicht umsetzen können. Aber durch diese Flut von passivem Geld sind die halt eben auch so stark im Preis gestiegen und waren dann massiv überbewertet mit, weiß ich nicht, einem Lattice Semiconductors mit 288er KGV oder sowas. Ja. Und da könnten wir jetzt noch ein paar andere Beispiele machen, die über 100er KGV lagen und auch ganz, ganz viele, die im Bereich 70er bis 90er KGV lagen. Ja. Ist jetzt nicht immer ganz fair, wenn man nach hinten schaut, ne, weil das ist natürlich auch teilweise ein zyklisches Geschäft. Aber das ist so ein bisschen die Situation. Das heißt also, an der Oberfläche sah das erstmal ähnlich gesund aus wie bei den Hyperscalern und den großen Cloud-Anbietern. Aber unter der Oberfläche war es das nicht. Und das hat halt eben dazu geführt, dass dann einige Leute, die sich halt sehr, sehr stark intensiv mit den Einzelaktien auseinandersetzen, wie wir das auch gemacht haben, dass eigentlich viele Mitte Juni angefangen haben, eigentlich aus diesen Themen rauszurotieren. Das heißt, dort zu verkaufen und in anderen Bereichen, die vermeintlich günstiger sind, dann eben zu kaufen. Und dass sich das aber dann wiederum jetzt so schnell, und das können wir natürlich auch gerne im Detail noch ein bisschen durchgehen, dass sich das dann so schnell mit so einer Geschwindigkeit dreht, hätten wir jetzt auch nicht unbedingt erwartet.
Mhm. Zumal du ja eigentlich auch sagen musst, also zumindest so bei den ganzen, sagen wir mal, großen Namen, du hast sie alle schon angesprochen, muss man ja auch fairerweise echt dazu sagen, die haben schon alle echt auch abgeliefert zahlenmäßig. Ne? Es ist halt nur mal der Teil, der natürlich jetzt im Moment ganz real Wachstum hat durch echten Umsatz und auch Ergebnisse und dem wir produzieren fast nicht mehr hinterherkommen, ne?
Ja.
Oder nicht hinterherkommen, deswegen hast du diese riesen Preissprünge auch natürlich mit drin.
Genau, also von daher muss man sagen, was der Markt und das ist momentan auch etwas, was ich will nicht sagen neu ist, aber was viel stärker ausgeprägt ist, ist, dass der Markt deutlich mehr Schwierigkeiten damit hat, wirklich langfristig die Aktien zu bepreisen. Also man hat ja eigentlich immer in diesem Discounted Cashflow-Modell, mit dem man eine Aktie bepreist, hat man dann, modelliert man von mir aus die nächsten 10 Jahre, und dann gibt es immer diesen sogenannten Terminal Value. Also wenn dieses Unternehmen mal kein Wachstumsunternehmen mehr ist, dann wächst das vielleicht noch mit Sachen. Muss man irgendeine Annahme treffen, 6%, und der Markt sagt dann irgendwo, ja, dafür bezahle ich einen 8er oder 10er KGV, und dann kann man so ungefähr ausrechnen, was dieser ewige Wert im deutschen Textbuch von dieser Aktie ist. Und dieser ewige Wert ist deutlich variabler geworden, also hat eine höhere Schwankungsbreite, ja, weil man mit KI deutlich schlechter sagen kann, was ist denn eigentlich der ewige Wert von einer SAP, wenn ich eigentlich gar nicht weiß, ob die in 10 Jahren noch ein valides Geschäftsmodell haben. Und damit haben sehr, sehr viele Manager, vor allen Dingen die klassisch Aktien bepreisen, haben damit eine hohe Schwierigkeit, und viele andere Marktteilnehmer. Das heißt, was passiert ist, der Markt fängt an, deutlich mehr auf die kurze und mittlere Frist zu gucken und deutlich mehr irgendwelchen Narrativen hinterherzulaufen. So. Und das Narrativ, und das ist auch nicht per se unfair gewesen, das Narrativ im zweiten Quartal war, ich gehe jetzt dahin, also ich, das Geld im Kapitalmarkt, gehe jetzt dahin, wo kurzfristig viel Geld verdient wird. Und das waren halt eben genau richtigerweise diese ganzen KI-Infrastrukturunternehmen wie SanDisk, wie SK Hynix, wie Micron und so weiter. Und das war auch rational vom Markt, weil andere Dinge mit deutlich mehr Unsicherheit bepreist waren, wie zum Beispiel der Softwaresektor und viele andere Dinge auch, die ja dann insbesondere im ersten Quartal, insbesondere im Februar, als diese SaaS-Pocalypse war, wie das die Finanzmedien dann ja getauft hatten, wo Softwareunternehmen so stark eben abverkauft wurden, da haben dann viele eher die Finger von gelassen und geschaut, okay, wo verdiene ich jetzt eigentlich in den nächsten 4 oder 8 Quartalen eigentlich Geld? Wo kommt der Cashflow her? Und das hat zeitgleich auch ein Stück weit dazu geführt, dass jetzt so ein bisschen die großen Cloud-Unternehmen immer mehr in Ungnade fallen, weil sie ihre Investitionsausgaben so weit steigern, dass sie halt jetzt negative Cashflows haben und teilweise extern finanzieren müssen. Das war so ein Stück weit eben das Narrativ, was im Markt ist. Und jetzt sind wir in Q3 sehr, sehr schnell in diese Situation gekommen, wo der Markt jetzt auf einmal sagt, okay, wir haben jetzt eine Situation eines Over-Earnings, wo man eigentlich jetzt sagt, oder der Grundzustand, den der Markt natürlich gerne hätte, wäre, dass in diesem ganzen KI-Ökosystem alle ungefähr gleich verdienen und alles ungefähr gleich wächst. Das ist natürlich eine unrealistische Annahme, aber es muss eine Art von Gleichgewicht dort sein. Und das war halt eben dann durch dieses starke Gewinnwachstum bei den Halbleiterunternehmen war das halt eben nicht mehr da, wo viele gesagt haben, naja, was passiert denn dann eigentlich? Also dann wird wahrscheinlich ein Google oder ein Microsoft oder ein Amazon mit ihren Cloud Units wird wahrscheinlich sagen, ja, ich bezahle das nicht mehr oder ich gehe zu jemand anderem oder will die Preise nach unten verhandeln. Das war so das eine Thema, was aufkam. Und dann kam das andere Thema auf, dass man halt mit kleineren Open-Source-Modellen ähnlich gute Ergebnisse erzeugen kann, wie mit diesen sogenannten Frontier-Modellen, also den allerneuesten Modellen von Anthropic oder OpenAI. Und das hat dann wiederum eben, und das meine ich, es ist nicht neu, aber es ist viel ausgeprägter, das hat dann dazu geführt, dass eben ganz viele dieser Halbleiteraktien sehr, sehr stark abverkauft wurden. Und ich hatte es vorhin schon angesprochen, wir einfach in der Situation waren, wo auch sehr viele professionelle wie nicht professionelle Investoren mit sehr viel Leverage, also Finanzierungshebel, eben in diese Sachen investiert haben und dann teilweise in diesen Verkäufen oder in diesem Abverkauf dieser Aktien dann halt eben von ihr liquidiert wurden. Ne? Das heißt, dann geht irgendwann der Broker hin und sagt, okay, das Risiko ist jetzt relativ gegen den Finanzierungsrahmen, den ich dir gegeben habe und dem Wert der Aktien, die in deinem Depot liegen, ist zu groß. Du musst jetzt mal hier einen Teil verkaufen und mir einen Teil meines Geldes zurückgeben. Mhm. Und das beschleunigt natürlich dann diese ganze Dynamik wieder.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja schon, also quasi ne, aus der rationalen Idee zu sagen, ich gehe mal dahin, wo jetzt der dicke Cashflow herkommt, kommt natürlich der absolute irrationale Überschwang sozusagen, die massive Übertreibung. Und ich glaube, dieses Pferd ist natürlich halt sehr massiv geritten worden. Du hast Leverage angesprochen. Ich glaube, das hat halt sehr, sehr wilde Blüten gezogen an Übertreibungen. Daher natürlich auch diese extremen Performances. Und dann kommt natürlich, was kommen muss, dass es mal ein paar rausspült.
Genau. So ist es. Und da ist es jetzt halt so, dass man sagen muss, was jetzt gerade sogar mit den großen Unternehmen, wie wir hatten über Micron und Hynix gesprochen ist, das ist eigentlich recht bemerkenswert, weil normalerweise würde man jetzt ja denken, dass, sagen wir mal, in einem halbwegs effizienten Kapitalmarkt, wovon ja die allermeisten inklusive mir auch noch überzeugt sind, dass der Markt da eigentlich schon rational und agiert und auch viele schlaue Menschen da gute Sachen machen, dass sich das eigentlich viel mehr eben auf die von mir vorher angesprochenen Unternehmen konzentrieren würde, dass die sehr viel stärker im Preis fallen, als es vielleicht Micron oder SK Hynix getan haben. Aber das ist gar nicht unbedingt der Fall gewesen, sondern es ist teilweise so, dass SK Hynix und Micron teilweise sogar stärker gefallen sind. Und im Fall von SK Hynix war, glaube ich, das ganz besonders eben eine besondere Situation, weil dieses Unternehmen viele Investoren eben gar nicht investieren konnten, bis es halt diesen ADR in den USA gab. Das heißt, was viele gemacht haben, war beispielsweise Korea-ETFs oder so etwas zu kaufen. Ich muss ganz kurz einmal fragen, Peter, ich sehe mich hier total irgendwie im Delay. Kriegt ihr das hinterher in der Tonspur dann?
Das macht nichts, weil wir ja quasi, Riverside nimmt quasi vor Ort auf. Ich sehe dich auch im Delay, aber das ist dann nachher kein Delay, also ist kein Problem.
Okay, gut, alles klar. Nee, weil da war ich gerade selber.
Aber ich merke auch, du hängst ein ganz klein bisschen hinterher, aber das ist
passt schon. Genau, deswegen, das hat mich jetzt gerade selber irritiert. Jetzt muss ich mal überlegen. Ja.
Wir waren bei SK Hynix.
Genau, ich würde dann nochmal einmal bei SK Hynix dann starten.
Ja.
SK Hynix war eine aus unserer Sicht besondere Situation, weil das einfach ein Unternehmen war, was viele der Marktteilnehmer, vor allen Dingen in den USA, vorher gar nicht investieren konnten, weil es sehr, sehr schwierig in den südkoreanischen Markt reinzukommen und dort Einzelaktien zu kaufen. Das heißt, viele sind entweder den Umweg gegangen über den in Frankfurt gelisteten GDR, also das ist so ein Ableger davon, wenn man so möchte. Der hat aber nicht hohes Handelsvolumen, das heißt, so viel konnte man da nicht unterbringen. Und was die Leute dann gemacht haben, ist halt eben in ETFs und gehebelte ETFs auf den KOSPI, das ist eben dieser koreanische Aktienindex, dort halt zu spekulieren. Und das halt zu extremen Verwerfungen, auch im koreanischen Markt, geführt, dass dort schon die Finanzaufsicht gesagt hat, hey, wir müssen das irgendwie einschränken, das geht nicht, weil halt an zwischenzeitlich dann halt eben so viel Geld in diesen Markt geflossen ist. Und das geht ja dann trotzdem auch wieder passiv über diesen ETF in irgendwelche Unternehmen rein, die eigentlich überhaupt gar nichts mit KI zu tun haben und die dann natürlich hoffnungslos überbewertet sind und diese Geldflut so hoch ist, dass, sagen wir mal, andere Spekulanten wie Hedgefonds oder sowas in Südkorea, die sagen würden, dieses Unternehmen ist überbewertet, ich leerverkaufe das jetzt, das ist ja auch ein das wird immer so negativ in Deutschland dargestellt, aber Short-Selling ist auch eine gute Sache, um den Markt effizient zu machen, weil Menschen sich damit beschäftigen, irgendwo zu sagen, dieses Unternehmen ist überbewertet, aber die haben einfach viel weniger Kapital im Vergleich zu dem riesigen Kapitalfluss, der da reingekommen ist. Und dann gab es noch zusätzlich die lokale Spekulation. Das heißt, die haben in Südkorea eine ähnlich schlechte Aktienkultur wie wir in Deutschland. Das heißt, die allermeisten Leute kennen sich da eigentlich nicht mit Aktieninvestment aus. Aber das hat so eine, das hat so wieder dieses Fear and Greed, wie man das im Kapitalmarkt kennt. Das hat so eine Gier ausgelöst, dass ganz, ganz viele Leute, die normalerweise nicht mit Aktien spekulieren, sich Aktiendepots eben zugelegt haben und dann ihre eigenen SK Hynix und Samsung Aktien beliehen haben, um noch mehr davon zu kaufen. Und dann kommen wir halt genau eben in diese Leverage-Situation. Wir haben eben diese ETFs, diese und teilweise gehebelten ETFs, wo viel US-Geld in den Markt gekommen ist. Und dann haben wir halt eben noch die lokalen Spieler. Und wenn dann der Markt fällt und SK Hynix auch fällt, dann werden diese Leute halt eben in dieser Dynamik, wie ich sie gerade nannte, eben halt liquidiert. Und wir hatten eine sehr besondere Situation, weil es kam im Juli dazu, dass 3,4% der erwachsenen Bevölkerung von Korea einen Margin Call bekommen haben. Also die haben einen Anruf von ihrer Bank bekommen und haben gesagt, du musst jetzt einen Teil deiner Aktien verkaufen und einen Teil dieses Kredites zurückführen, weil das sonst zu viel Risiko aus unserer Sicht halt hat. Na, da hat dann der Broker bei denen angerufen und am Ende sind sogar 1,2% der erwachsenen Bevölkerung von Südkorea komplett liquidiert worden. Das kann nämlich auch passieren. Dann gibt es nämlich keinen Anruf, sondern dann verkauft der Broker, und dazu hat er dann das Recht, einfach deine Aktien. Und dann führt er das zurück, was du an Geld sozusagen ausgeliehen hast, und du bleibst dann hinterher auf den Verlusten sitzen, und die Leute haben vielleicht vorher irgendwo, weiß ich nicht, 100.000 Euro da reingesteckt und haben das dann auf 170.000 Euro beliehen und haben jetzt am Ende noch 40 und der Broker hat sein Geld zurück. Das ist halt immer die Gefahr mit diesem Leverage, und das ist so ein bisschen so etwas, was wir immer so ein bisschen salopp als Makrotouristen bezeichnen, halt einfach Leute, die eigentlich keine Ahnung davon haben, aber weil es jetzt gerade irgendwie on vogue ist, sind irgendwie alle dabei, und das ist sowohl Retail als auch wirklich professionellen Spielern passiert, die ebenfalls mit Leverage mit ihren Hedgefonds in diesen KI-Boom eben investiert haben und dann eben nicht ausgestiegen sind und jetzt teilweise 60% des Kundenkapitals innerhalb von einem Monat verloren haben.
Man müsste sich das mal, wenn man das in Relation setzt, mal zu Deutschland, also quasi, weiß nicht, was hast du gesagt, 3,4% der Bevölkerung, die den Margin Call gekriegt hat. Wenn du das mal so zurücknimmst, so T-Aktie damals, was so der erste deutsche Aktienboom war, wenn du das mal hochziehst, das ist schon Wahnsinn, ne?
Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Also da gab es wirklich extreme Verwerfungen. Und genau, die haben wir halt einfach durch die Bank weg gesehen. Und das hat dann eben dazu geführt, dass, und plus ein paar andere Sachen, ne, das ist jetzt nicht der einzige Grund, aber das war mit einer der Hauptgründe, was eben dazu geführt hat, dass halt eben in Summe dieser SOX-Index auch so stark gefallen ist. Also SK Hynix ist da nicht drin, aber Micron und SanDisk und so weiter, weil insgesamt diese Angst im Markt dann grassiert. Und das sind natürlich immer so Dynamiken. Ne? Wir sprechen dann immer von Spillover-Effekten. Ja, das eine stößt das andere an und dann fällt sozusagen diese Domino-Steinreihe nach und nach um, bis an irgendeinem Punkt dann der letzte Stein entweder gefallen ist, oder häufig ist es ja eher so, um in dem Bild zu bleiben, der hält dann irgendwann zwischendurch an, weil dann kommen, sagen wir mal, rationale Käufer rein und dann normalisiert sich diese Situation auch immer, wenn diese Liquidationen passiert sind, wenn der Leverage aus dem Markt ist. Und deswegen ist so eine Korrektur und dieses schnelle Schwingen des Marktes aus einer gewissen Sicht oder aus einer anderen Brille betrachtet auch gut, weil es dann halt eben für so zwischenzeitliche Korrekturen sorgt, was dazu führt am Ende, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Blase kommt, wo es dann einfach über Quartale oder Jahre einfach immer weiter nach oben geht, dass die einfach sinkt. Deswegen sind solche Korrekturen am Markt eigentlich eher gesund.
Ja, naja, und es holt eben die ganz großen Übertreibungen von ein paar wenigen oder von einem Teil der Marktteilnehmer mal wieder raus und nimmt die Luft raus, ne? Beruhigt dann alles wieder. Wenn wir noch beim Halbleitersektor bleiben, was würdest du sagen, nach vorne gerichtet, die nächsten 6-12 Monate, also kurzfristig, mittelfristig?
Also das ist dann genau die andere Seite der Medaille. Jetzt haben wir viel über kurzfristig gesprochen und wir haben über das zweite Quartal und diesen Monat gesprochen, ist ja schon wahnsinnig viel passiert. Aber wenn wir uns jetzt halt eben die Earnings ansehen, die wir jetzt schon haben, und halt eben auch die grundsätzlich unterliegenden Thesen, die wir dort haben, nämlich dass sowohl eben die immer besseren Frontier-Modelle über Agentic AI, als auch eben diese immer besser werdenden kleinen, günstigen Modelle, dass das einfach immer mehr genutzt wird. Und das wird der KI-Infrastruktur nach wie vor zum Vorteil gereichen. Weil es ist relativ egal, wenn ich jetzt, ich kann, und da gibt's riesen Preisunterschiede, ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Fable 5 von Anthropic nehme, dann kosten 1 Million Token-Output kosten $50. Ja? Mhm. So, das heißt, ich muss mir genau überlegen, wo brauche ich das wirklich dafür? Und das machen die meisten Leute. Aber ich kann auch, das war zum Beispiel von Moonshot AI, dieses Kimi-Modell, das hat ein paar Wellen geschlagen jetzt. Oder DeepSeek gibt's ja auch immer noch, die machen ja auch immer noch neue Modelle. Es gibt auch ein sehr kleines Open-Source-Modell, also klein, ne, von den Parametern, von NVIDIA beispielsweise, Nemotron. Das sind dann nicht so, die haben nicht so viel Intelligenz, wenn man so möchte, wie ein Fable 5, aber die können, sagen wir mal, vielleicht 60-70% der Dinge, die ein Fable kann, können die auch in der Qualität, für die, wer auch immer das jetzt gerade benutzt, die Leute das halt eben brauchen, und dann kosten 1 Million Token Output kosten dann $1.25 oder 50 Cent oder so. Mhm. Und das ist halt eben diese riesige Range haben wir jetzt halt eben, und da kann jetzt jedes Unternehmen zwischen auswählen, das KI halt eben benutzt. Aber was es halt immer ist, also auch dieses, wenn wir bei diesem Beispiel Kimi K3 bleiben, was Moonshot AI vor kurzem veröffentlicht hat, das ist aber auch trotzdem 2,8 Milliarden Parameter Modell. Das braucht wahnsinnig viel Arbeitsspeicher. Das hat auch einen 1 Million Context Window, also wie viel Kontext kann ich in dem Prompt dem Modell geben, oder man kann den ja auch sagen, bitte behalte, was ich vorher gemacht habe und so weiter. Also das kann auch 1 Million Context-Window wie die Frontier-Modelle von OpenAI oder Anthropic. Das heißt, das hat ungefähr die gleichen Hardware-Anforderungen. So, und dann sind wir wieder bei einer ähnlichen Situation wie damals bei DeepSeek, dieses Jevons-Paradox, ja, dass man einfach sagt, wenn etwas besser und günstiger gleichzeitig wird, dann werden die Leute davon mehr konsumieren. Das ist ja im Wesentlichen die Idee davon. Und ja. Das wird dann halt eben nach wie vor passieren. Und das ist, was wir die Token-Explosionshypothese nennen. Und da sind wir von allem, was wir messen können, und wir messen wirklich eine Menge Sachen, sind wir absolut on track. Und das wird dem KI-Infrastruktursektor zum Vorteil gereichen. Das heißt, wir werden da aus unserer Sicht über die nächsten Quartale weiterhin gesundes Wachstum in dem Bereich sehen. Jetzt ist einfach eher die Frage, wie wird der Markt das dann am Ende bepreisen? Mhm. Und beispielsweise bei einem Hynix sind wir jetzt, direkt nach den Earnings waren wir bei einem, für die geschätzten nächsten 12 Monate waren wir bei einem KGV von 4,2 und sind jetzt mit der Price Action, die wir jetzt die letzten Tage gesehen haben, da drunter. Und das ist etwas, wo wir jetzt sagen würden, das ist wahrscheinlich etwas, was nicht unbedingt jetzt die nächsten 2-3 Quartale so bleibt. Und dass das jetzt bei Hynix wahrscheinlich eher, oder bei diesen Memory-Spielern allgemein eher jetzt günstig ist, und bei anderen Sachen, die wir dann angesprochen haben, wie vielleicht Test-Equipment oder andere Maschinerie, die da für diese Fertigungsstrecken gebaut wird, dann wiederum nicht. Also auch da ist es jetzt halt so, man kann jetzt auch nicht pauschal sagen, weil dieser Index 25-26% vom High korrigiert hat, dass da jetzt alles günstig ist.
Ja, also die Wahrscheinlichkeit nach noch so einer Übertreibung, und jetzt spült's mal alle raus, ist ja eigentlich, dass es selektiver wieder nach oben geht und nicht quasi die Flut alle Boote hebt, ne? Das wäre ja eigentlich so deine These auch.
Sollte man erwarten, ja.
Ja. Ja, genau. Am Ende wissen wir es natürlich nicht. Wir können auch nicht in die Zukunft schauen, aber es wäre, ich sag mal, das wahrscheinlichere Szenario. Das heißt, ihr seid dann in der Tendenz, wenn ich das so entnehme, auch im Halbleitersektor eher wieder auf der Käuferseite und mal so die ein oder andere günstige Bewertung abgreifen, oder?
Ja, absolut. Also wir sind auch nie ganz rausrotiert sozusagen. Also wir waren im April und vor allen Dingen im Mai, Juni waren wir sehr, sehr stark in dem Bereich eben investiert und haben dann sicherlich über die Hälfte des Portfolios wieder da rausgenommen und in andere Bereiche gesteckt. Aber jetzt zum Beispiel diese Bereiche wie Memory und bei ein paar anderen Sachen, da sind wir nach wie vor auch ein Stück weit investiert geblieben und wären da jetzt eher auf der Käuferseite. Man muss aber natürlich auch sagen, was ja auch passiert ist, und das ist ja dann auch jetzt ein Teil der Wahrheit, dass diese ganze Unsicherheit darüber ja auch den Gesamtmarkt mittlerweile erfasst hat. Das heißt, wir sind ja nicht nur irgendwo eben 26-27% aus dem High gefallen aus diesem Index, sondern wir sind auch mittlerweile bei 11-12% Abfall aus dem High beim Nasdaq-Index. Ne? Und da sind natürlich Sachen drin wie Apple und Costco Wholesale und Pepsi und irgendwelche Healthcare-Unternehmen sind da ja auch noch drin. Das heißt also, der Halbleiter und auch Tech-Teil, der im Nasdaq drin steckt, der ist auch sehr, sehr stark gefallen. Also das hat schon jetzt auch die ganze Breite des Marktes erfasst. Und das ist natürlich etwas, was wir dann als ja eben Public Market Manager mit einer täglichen Bewertung in unserem Flagship-Fonds auch ausbalancieren müssen. Wir müssen zum einen sagen, ja, okay, das ist jetzt günstig, aber wir müssen auf der anderen Seite auch sagen, okay, was spielt der Markt jetzt eigentlich? Und wir können jetzt nicht irgendwo in den fallenden Markt mit, also einfach jederzeit voll dagegen gehen, weil wir natürlich auch Risikoparameter und ähnliche Dinge haben, die wir einhalten müssen. Das heißt, wir gehen schon selektiv rein, halten uns aber weiter aus vielen Teilbereichen, die vielleicht jetzt auch günstig bewertet sind, aber die ein sehr hohes Risiko tragen. Da halten wir uns dann noch ein Stück weit raus und halten auch Kasse momentan. Ja, oder auch schon jetzt seit 2, 3 Wochen.
Ja, macht irgendwie Sinn von außen betrachtet. Lass mal so nochmal einmal schnell über die Hyperscaler reden. Ist natürlich hat man jetzt in diesem Jahr nochmal sehr deutlich gesehen, dass das Thema CapEx, also sprich Investitionen, quasi Monat für Monat kritischer bewertet. Ne? Man sieht das ja auch jetzt so an den jüngeren Zahlen, wer also in der Tendenz sagt, nee, wir legen nochmal eine Schippe obendrauf an Investitionen in die Zukunft, der wird relativ hart abgestraft.
Ja, das ist absolut so und das ist leider so ein bisschen der Trend, den wir jetzt über die letzten Monate eigentlich auch schon beobachten. Wir haben zwei Situationen so ein bisschen. Ich glaube, grundsätzlich ist erstmal, und das kann man auch empirisch belegen, ist es in nahezu allen Fällen, in denen Unternehmen oder ein Sektor einen sehr starken CapEx-Zyklus hatte, war es eigentlich immer besser, diese Unternehmen am Anfang eben nicht zu investieren und dann zu warten und dann reinzugehen, wenn man sehen konnte, okay, dieses CapEx münzt sich jetzt tatsächlich in Gewinne um und in Profitabilität. Und das ist so mal die eine Situation. So sind erstmal die meisten professionellen Investoren einfach gepolt, weil es gibt wahnsinnig viele empirische Studien, die das einfach belegen. Jetzt hat man in 2023 und 2024 gesehen, das haben die Hyperscaler, die haben das ja quasi ausgeschaltet. Ne? Also es war ja gut, in diese CapEx-Zyklus rein zu investieren. Und jetzt kommen wir halt eben an diesen Größenordnungsbereich, wo das nicht mehr so klar ist und wo jetzt der Markt ein Stück weit nervös wird. Und das liegt daran, aus unserer Sicht am allermeisten daran, dass wir jetzt halt einmal Free Cashflow negativ bei den meisten Cloud-Unternehmen sind und die teilweise jetzt halt eben manchmal auf der Bilanz, manchmal abseits der Bilanz, wie Meta das ja gerne macht, eben diese Datencenter-Ausgaben dann auch noch mit Fremdkapital finanzieren. Das heißt, wir haben also irgendwo eine Situation und dann fangen auf einmal die Leute an, wo nie einer drüber geredet hat, jetzt mal die Kreditaufschläge für Amazon oder Oracle oder sowas zu beobachten. Da hat ja die letzte Dekade plus niemand drüber geredet. Und jetzt sind wir in dieser Situation und das führt einfach dazu, dass immer mehr Marktteilnehmer diese Aktien jetzt einfach verlassen. Das sind jetzt nicht unbedingt Leute, die sagen, ich bin generell in Technologieaktien investiert oder bin da vielleicht sogar Stockpicker, sondern ich sag mal, eine Microsoft-Aktie, die war ja sogar in einem Top-Dividendenfonds oder sowas drin. Mhm. Ja, und dann gibt's ganz viele, die diesen Stil Quality Growth haben. Ja, da gibt's auch ganz, ganz viele Fonds. Da war eine Microsoft drin, da war eine Alphabet drin und so weiter. Und jetzt fallen die da alle irgendwie mit diesem Verhalten, sage ich mal, aus dem Raster. Und der Gradmesser ist nach wie vor immer noch Oracle. Wir hatten beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Ne? Die sind halt immer irgendwo so ein bisschen der Gradmesser. Da wird als erstes hingeguckt, weil die einfach von all denen, die da draußen bei diesem Business mitspielen, einfach die aggressivsten sind. Ja. Und die am Ende am meisten eben darauf setzen. Und das ist definitiv eine Situation, die der Markt aus unserer Sicht auch ein Stück weit korrekt beurteilt. Und jetzt muss man auf der anderen Seite auch wieder sagen, wenn man jetzt in die Earnings reinschaut, und ich denke, von denen, die wir bisher gesehen haben, hat Alphabet es am besten gezeigt. Eigentlich das, worauf die Leute immer gesagt haben, dass sie gucken würden, das sah jetzt total super aus. Ja. Aber dass der Cashflow negativ ist und es gibt keine Buybacks, hat dann trotzdem sozusagen den Ausschlag bei der Aktie gegeben. Und die Aktie ist dann am Tag der Earnings minus 7% runtergegangen, obwohl diese ganzen Umsatzsteigerungen eben A, sehr, sehr gesund waren, sie die Analystenerwartung übertroffen haben, und aus den richtigen Bereichen kam. Also Google hatte zum Beispiel 82% Umsatzwachstum in ihrem Cloud-Geschäft, also über die letzten 12 Monate. Also genau das, was die Leute eigentlich die ganze Zeit gesagt haben, was sie sehen wollen. Und ja, sie hatten halt irgendwie, sie sind jetzt, glaube ich, knapp unter 1 Milliarde Nutzer von ihrer Gemini, von der App oder von eben diesen Modellen. Das heißt also, der Markt hat vorher immer gesagt, wir schauen genau dahin, ob aus Cloud genügend Umsatz und Profitabilität kommt. Google hat auch seine Cloud-Marge gesteigert. Und dann schauen wir auch danach, ob das Wachstum auch aus AI-Produkten kommt. Beides hat Google glasklar geliefert und der Markt verkauft es halt trotzdem ab, weil halt eben dieses Narrativ, und da sind wir dann wieder beim Narrativ, dass das alles ein Problem ist. Das überwiegt dann in dem Moment. Und das ist so ein bisschen auch etwas, wo man einfach sagen muss, auch wenn man jetzt Google mag oder denkt, dass die dafür gut aufgestellt sind, ist das trotzdem etwas, wo man halt eben aufgrund dieser Situation viele der Cloud-Businesses einfach gar nicht anfasst. Also wir sind da eigentlich gar nicht investiert. Wir halten momentan nur Amazon oder seit etwas längerem, weil wir Amazon als eigentlich auch einen der großen Profiteure sehen, die von diesen kleineren Modellen auch partizipieren werden, weil die mit diesem AWS Bedrock Produkt eben eine sehr gute offene Architektur haben und da sehr, sehr günstig anbieten können, plus halt ein paar dieser Neocloud-Spieler, von denen man immer hört, wie CoreWeave, Iron und so weiter. Also davon sind wir noch überzeugt und aus vielen Hyperscalern halten wir uns dann am Ende raus, weil einfach eben nicht klar ist, was wird der Markt jetzt gerade überbewerten. Und Microsoft war jetzt zum Beispiel ein gutes Gegenbeispiel. Die haben dann irgendwo, also die haben auch ein solides Quartal geliefert, aber halt eben in den entscheidenden Parametern nicht so gut wie Alphabet, haben aber gesagt, ja, wir werden jetzt keine zusätzlichen Investitionen tätigen, sondern wir bleiben da. Und dann haben sie noch einen Accounting-Trick gemacht und schreiben jetzt ihre Datencenter über 25 statt über 15 Jahre ab und dadurch konnten sie natürlich auch was aus diesem CapEx, wo alle immer draufschauen, konnten sie ein bisschen in andere Bereiche der Bilanz oder des Cashflow-Statements, muss man in dem Fall sagen, dann bewegen. Und das findet der Markt total super und als ich jetzt vorhin geguckt habe, waren wir, glaube ich, bei +8 Pre-Market oder so für Microsoft.
Ja, habe ich vorhin auch gesehen, ja. Und Meta quasi, die ja auch geliefert haben, genau in die andere Richtung, knappe -8 oder so, weil man nochmal ein bisschen an der CapEx-Schraube gedreht hat, unter anderem.
Und auch unter anderem, genau, wobei da muss man auch sagen, die haben auch ein bisschen mit diesen Ausgaben für ihre ganzen AI-Brillen und so weiter, an diesem Reality Labs haben sie natürlich auch ein bisschen da noch ihre Marge dann auch verschlechtert. Deswegen vielleicht kann man sagen, Meta war nicht ganz so ungerecht wie bei Alphabet, aber man sieht es halt eben, das ist so ein bisschen so das Narrativ und jetzt werden wir mal sehen, wie der Markt dann Amazon aufnimmt. Aber das ist, glaube ich, mal im Großen und Ganzen die Situation. Und bei SK Hynix war es ja zum Beispiel so, die haben ja auch im großen Stil eigentlich die Erwartung der Analysten übertroffen, aber halt eben nicht auf dem operativen Business. Da waren dann halt so ein bisschen so Margen nicht so, so exakt, wie man es gerne hätte oder sowas. Und es ist dann aber trotzdem jetzt die Frage, ob man deshalb sagen kann, okay, ein, wo wir jetzt vielleicht sind, 3,8 oder 3,9er KGV für so ein schnell wachsendes Unternehmen auf diesem Scale mit dieser, sagen wir mal, diesem Burggraben am Ende auch, außer Micron und Samsung kommt da ja keiner ran. Ist das dann noch gerechtfertigt. Aber na, um auf die Hyperscaler zurückzukommen, da ist das CapEx-Thema ist ein ganz dominantes gerade.
Naja, und ich glaube, da haben wir im Dezember auch schon drüber gesprochen, auch das nimmt ja immer neue Blüten an, auch wenn wir jetzt bei Nvidia quasi mal kurz weggehen von den Hyperscalern. Ne, diese ganzen Deals, die man so macht und gibt sich gegenseitig Garantien und Kredite, damit du auch wieder da Umsatz machst. Das sind ja immer so, sagen wir mal, sich selber versuchen, so das Perpetuum mobile zu entwickeln. Das hat noch nie wirklich lange funktioniert.
Ja.
Und das so am das Ende eines sehr großen Investitionsbooms, da guckst halt natürlich auch dreimal hin. Und du sagst, wenn dir jetzt nichts anderes mehr einfällt, als deinem Gegenüber, damit er Umsatz bei dir macht, ihm quasi Milliarden an Garantien zu geben oder gleich das Geld hinterher zu werfen, dann wird es immer schwierig.
Ja, absolut. Also das ist definitiv auch eine faire Beobachtung, die du da machst und andere Marktteilnehmer auch sozusagen als Gewicht in die Waagschale auf dem Kontraargument werfen. Ja. Ich hatte vorhin dieses Research Paper, was wir da veröffentlicht haben, angesprochen. Wir haben das dort auch nochmal eben auch nochmal ein bisschen auseinandergenommen. Und ja, das stimmt. Aber man muss schon sagen, wenn man jetzt, und wir haben dann da auch so eine kleine Grafik reingemacht, wo wir mal eine $20 ChatGPT Plus Subscription einfach mal so ein bisschen auseinandernehmen, bei wem bleibt wo was hängen. Und man kann schon sagen, dass halt bis zum Ende des Ökosystems und nach Nvidia kommt ja dann noch TSMC und Micron und so weiter, dass die alle mit relativ gesunden Margen dort eigentlich mitverdienen. So, OpenAI ist natürlich trotzdem nicht profitabel, weil sie wahnsinnig viel Forschungsausgaben haben, weil sie natürlich die nächsten Modelle trainieren müssen, was auch eine interessante langfristige Überlegung sozusagen ist. Was ist denn eigentlich der ultimative Wert, den OpenAI dann hat, wenn Open Source immer nach 6 bis 9 Monaten da ist, wo die Frontier-Modelle sind und sie haben immer diese, diese Ausgaben und dann destillieren die kleinere Modelle wieder oder so. Da haben auch wirklich die Leute, die sich am allermeisten damit beschäftigen, noch keine klare Antwort drauf. Aber das würde hier jetzt sicherlich zu weit führen. Aber das ist schon mal so ein bisschen so die Sache, dass wir da sehen, da wird mit vernünftigen Bruttomargen dann auch Geld verdient, eben im hinteren Teil, also nach OpenAI, schon bei Microsoft angefangen und allem, was da so ist. Aber nichtsdestotrotz ist das etwas, was man genau beobachten muss und was wir halt eben machen. Und wir haben da so 3 Stufen eingebaut. Jensen Huang nennt das immer den 5-Layer-Cake, also der hat 5. Aber die Idee ist die gleiche. Man sagt einfach, okay, ich muss jetzt halt schauen, dass nicht nur innerhalb dieses Nukleus Geld verdient wird, sondern ich muss schauen, dass in den Unternehmen, die diese Peripherie bilden, das könnte ein Unternehmen sein wie Snowflake oder Datadog oder sowas, die dann halt Userüberwachung machen oder so Datenbank-Services zur Verfügung stellen. Mhm. Und halt eben auf der Applikationsebene, also das können Softwareunternehmen sein, das können aber auch andere Unternehmen sein, die in irgendeiner Art und Weise entweder ein KI-natives oder ein KI-enhanced, ja, also irgendwie unterstützten Service anbieten, dass die halt eben auch profitabel sind und Geld verdienen. Und dann ist dann der äußere Teil des Rings, ist dann halt eben die Industrie, die ultimativ, und das ist natürlich da, wo alle hinschauen, diese IT-Budgets, die sie haben, dann sukzessive Richtung KI-Applikationen shiften. Ja. Und das sehen wir klar, dass das der Fall ist. Auf der Applikationsebene gibt es viele gute Beispiele. Es gibt auch gute Beispiele auf diesem äußeren Ring. Aber der äußere Ring ist natürlich, sagen wir mal, der größte Topf und ist ein Stück weit auch der Supertanker. Das dauert halt einfach eben, bis das Dario Amodei nennt es immer, durchdiffundiert ist. Economic Diffusion. Ne? Das muss halt irgendwo bei den Leuten ankommen. Und da muss halt irgendwann mal ein Vorstand sagen, ah ja, ich sehe so und so viel Mehrwert in dieser KI-Applikation für meine Versicherung, für mein Callcenter-Unternehmen, für mein Logistikunternehmen, dass ich auch wirklich bereit bin, einen großen Teil dieses IT-Budgets auch dahin zu shiften. Aber das ist so, wie wir es zumindest jetzt halt eben in diesem Paper untersucht haben, ist das alles auf einem guten und gesunden Weg, weswegen wir dann halt eben auch dagegen argumentieren, dass das an diesem Punkt, an dem wir jetzt sind, schon eine Gesamtkapitalmarktblase ist. Ne? Und da reden wir nicht davon, dass jetzt der Stocks-Halbleiter-Index irgendwie überbewertet ist, sondern dass wirklich eben wie in 1999, 2000, und das sind ja dann immer die Quervergleiche, die gezogen werden, ein Technologieschub, in dem Fall jetzt generative KI, dafür sorgt, dass der Gesamtmarkt komplett überbewertet ist. Und das sehen wir halt eben nicht so.
Ein Thema, das wir natürlich die letzten Wochen auch gesehen haben, wir haben gerade ganz kurz vor dem Interview auch schon drüber gesprochen, der plötzliche Rebound des Softwaresektors. Ist das so ein bisschen, ne, da war dann quasi die Übertreibung und das Rausspülen und die Unsicherheit, keiner weiß, ob, du hast es gesagt, gibt es da in 5 bis 10 Jahren noch ein Geschäftsmodell bei SAP oder jedem anderen großen Softwarekonzern. Mit der großen Unsicherheit ging es natürlich auch wahnsinnig negativ in die Abwärtsspirale und jetzt haben wir plötzlich so einen kleinen Rebound bei einigen, der sehr aus dem Nichts kommt, in Anführungszeichen. Ja. Ist das was du sagst, wird sich fortsetzen?
Es ist eine faire Beobachtung und ich glaube, wir müssen zwischen 2 Situationen unterscheiden. Was wir halt eben im ersten Halbjahr gesehen haben, war einmal diese unglaubliche Angst vor dieser Disruption, ne? Wir hatten es kurz angesprochen, das wurde ja dann SaaS-Pocalypse, also nach Software as a Service, ne? SaaS, ja. Eben wurde das ja dann getauft, wo diese Unternehmen, und das kann man ganz gut am Software ETF von iShares, glaube ich, ist so der größte und kapitalstärkste in den USA, kann man es ganz gut messen. Der war zwischenzeitlich bei minus 30 aus dem High im Februar und das hat zu unglaublichen Verwerfungen auch innerhalb des Sektors geführt. Es gab viele Hedgefunds, die dort dann auch eben short positioniert waren. Es gab aber auch viele, die dort long positioniert waren, weil diese Unternehmen ein sogenanntes Momentum hatten, ne, dass die halt eben über die letzten 3, 6 oder 12 Monate stark gestiegen waren, gab es unglaubliche Verwerfungen. Und was viele im zweiten Quartal dann gemacht hatten, war eigentlich diese Unsicherheit darüber zu nutzen, um sich abzusichern auf dem Gesamtmarkt. Das heißt, viele waren Softwareunternehmen short und eben diese Halbleiterunternehmen long. Und was dann passiert, wenn diese Hedgefonds ihr Risiko adjustieren, das nennt man dann Degrossing, ne? Das heißt also, sie müssen Brutto-Exposure runterfahren. Das heißt, die nehmen dann vielleicht Profite auf den Halbleiterunternehmen, müssen aber, damit ihr Exposure noch stimmt, müssen sie dann halt eben die Softwareaktien, die short sind, zurückkaufen. Und das konnte man dann ganz oft sehen. Da gab es dann so vereinzelte Tage, da war dann der ganze Softwaresektor grün und alles andere war irgendwie rot. Ja? Ja. Und will ich nicht sagen, das lag jetzt nur an den Hedgefonds, aber die sind hinter dieser speziellen Bewegung, sind die sozusagen die stärkste Kraft dahinter gewesen. Und das hatte, deswegen, das war eine rein technische Bewegung, wo man jetzt nicht herauslesen konnte, dass das jetzt unbedingt jetzt dem ganzen Softwaresektor Auftrieb verleiht.
Ein Stimmungswechsel quasi, ist es keiner.
Genau, so ist es. Und jetzt im Juli, da ist es ja so, da ist ja eigentlich nicht der Softwaresektor im Allgemeinen, aber viele der Softwareunternehmen sind ja eigentlich die einzigen, die jetzt sich diesem Fall am Markt tatsächlich entziehen konnten. Und da muss man jetzt sagen, da gibt es eine interessante Überlegung und die hat mit dem zu tun, was wir vorher schon mal ein bisschen besprochen hatten, dass diese kleinen Modelle eben sehr, sehr gut 70-80% der Aufgaben der großen oder Frontier-Modelle erfüllen können, aber halt eben für einen Bruchteil der Preise. Für, ne? Statistics hatte ich gegeben. Und das ist natürlich jetzt eine große Chance für Softwareunternehmen. Wenn ich jetzt ein Softwareunternehmen, und das haben wir eigentlich auch immer gesagt, auch in dem Research, was wir veröffentlicht haben, muss unterscheiden zwischen solchen Light-Applikationen wie vielleicht einer Projektmanagement-Software oder so etwas. Und ich muss zwischen diesen sogenannten System of Records und Softwareunternehmen unterscheiden. Wie beispielsweise ein SAP oder ein ServiceNow oder so, die A, sehr viele Daten vom Kunden in strukturierter Form da haben und die auswerten können und die sehr, sehr tief in die Geschäftsprozesse dieser Unternehmen eben investiert sind, sondern dort sehr stark verankert sind.
Ja.
Und diese Unternehmen, die haben natürlich, da gibt es dann eine sehr hohe Wechselschwelle. Ja, das heißt, das ist schon mal deren erster Vorteil und die haben eine sehr, sehr gute Schnittstelle zum Kunden. Das heißt, wenn ich jetzt betrachte, wie haben wir vor einem Jahr darüber nachgedacht oder wie hat der Markt darüber nachgedacht, da hat man gesagt, und deswegen waren wir auch schon letztes Jahr in Q3 schon gar nicht mehr in Software investiert, weil wir gesehen haben, das wird sozusagen zu einem Muss. Ja, das heißt, wenn ich noch am Markt noch wettbewerbsfähig sein will, dann muss ich KI in meine bestehende Software einbetten. Und da wird aber zumindest mal am Anfang der Kunde nicht bereit sein, diesen vollen Preis dafür zu bezahlen. Das heißt, das Margenproblem hatte in dem Moment das Softwareunternehmen. Deswegen haben wir, das war zum Beispiel einer der Gründe, warum wir uns davon ferngehalten haben. Jetzt mit dem, was wir jetzt gerade in den letzten Wochen sehen, dass diese Modelle so gut und so günstig sind, ist dieses Margenproblem bei dem Softwareunternehmen auf einmal gar nicht mehr so groß. Das heißt, jetzt kann es sein, und da kann man jetzt wieder nicht für den Sektor sprechen, aber jetzt kann es natürlich sein, dass ein System of Records Unternehmen wie SAP, wie ServiceNow oder sowas, oder auch wie Microsoft, dass die jetzt eigentlich gerade in eine sehr vorteilhafte Position rücken, weil sie jetzt immer mehr KI-Applikationen in ihrer bestehenden Software anbieten können und die damit wertvoller für den Kunden machen, ohne dass sie ein riesiges Margenproblem kriegen, weil das ist eine der Sachen, die vorher davon abgehalten haben, das zu machen. Das heißt, wir gehen jetzt eigentlich davon aus, dass wir in eben vielen dieser Unternehmen, der großen Unternehmen, jetzt eigentlich zunehmend mehr KI-Applikationen sehen, die sie dann vielleicht intern über diese Open-Source-Modelle abbilden, wenn die denn dann mal gut genug sind, und dann somit sozusagen mehr KI-Applikationen anbieten, ohne dass man damit rechnen muss, dass zeitgleich deren Brutto- oder Operating-Income-Margen stark fallen werden. Und das kann für einzelne Unternehmen durchaus eine Chance sein.
Mhm. Ja, interessanter Gedankengang. Wie sehr beobachtet ihr, was in China im Moment so passiert? Ich meine, die treiben sich ja sehr um, auch zu versuchen, autark zu werden vom Rest der Welt. Das ist jetzt natürlich in vielen Bereichen so, aber im Tech-Sektor sieht man es jetzt eben auch mit so neuen Schlagzeilen, eben auch in den Produktionsprozessen, da eigene eigene Entwicklungen voranzutreiben, abgesehen von DeepSeek und Co. Schießen ja auch Halbleiterwerte da wie Pilze aus dem Boden raus und gehen auch teilweise in den Markt. Wie genau schaut ihr euch das an? Auch natürlich, sagen wir mal, auf der einen Seite auf der Investitionsseite und auch auf der anderen Seite quasi als Ausbremser für die westliche Tech-Welt?
Also ich würde mal sagen, auf der Investmentseite schauen wir es nicht so genau an. Auf der Ausbremserseite und Disruptionsrisiko schauen wir schon sehr genau an. Also das ist so, wie wir gerade drüber nachdenken. Das heißt, wir haben natürlich einen viel, viel stärkeren Fokus auf den US-Unternehmen. Aber es gibt halt ein paar dieser Unternehmen, die wir sehr genau beobachten. Und wir beobachten vor allen Dingen eben dieses Ökosystem. Und bei dem Ökosystem ist es halt so, dass das Interessante daran ist, dass wir wahrscheinlich eben zwei KI-Welten sehen werden. Einmal die mehr oder weniger US-amerikanische, also da ist es, glaube ich, ziemlich klar, dass die sich mehr oder weniger durchsetzt. Ja. Das heißt, selbst wenn wir jetzt in Europa oder in den Golfstaaten irgendwo große KI-Rechenzentren sehen, werden wir nicht auf einmal dort diese Frontier Labs sehen, die diese Modelle bauen, wie ein Anthropic oder ein OpenAI. Das wird jetzt nicht auf einmal in Europa nochmal entstehen oder im Nahen Osten oder irgendwo sonst in Asien. Ja. Aber das wird in China passieren, weil China die anderen ja nicht zulässt. Also das heißt, sie brauchen eben was Eigenes. Da ist zum Beispiel Alibaba mit dem Quen-Modell vorne mit dabei, aber sie haben natürlich auch DeepSeek und ein paar andere Sachen. Und deswegen ist es schon sehr, sehr interessant, weil wir parallel halt dort einfach quasi dieses ganze Ökosystem kriegen wir dort nochmals. Aber man muss halt auch sagen, dass das dann halt eben mit den ganzen Unwägbarkeiten, die generell einfach beim Investieren in China mit dabei sind, nochmal plus, das ist jetzt der Laserfokus des Staates sozusagen, dort weiterzukommen, halt noch mit viel mehr staatlichen Eingriffen als in anderen Sektoren einfach rechnen muss, was es sehr, sehr schwierig macht, dort zu investieren. Aber es ist vollkommen klar, dass das etwas ist, was man dann halt, also das Ökosystem und das, was sie dort schaffen, eben ganz genau beobachten muss. Und was man nicht außen vor lassen darf, und da kommen wir jetzt schon von der Mittel vielleicht eher in die Langfrist rein. Was man nicht außen vor lassen darf, ist, dass die einen unglaublichen Vorsprung beim Ausbau ihrer Energie haben. Es gibt ja dann, also je nachdem, wie man jetzt in den USA fragt oder so, wären wir zig Gigawatt an Stromverbrauch zusätzlich haben durch die Anwendung von generativer KI. Und das ist ja dann, sagen wir mal, wenn man jetzt Elon Musk fragt, ist man dann da auf der ganz rechten Seite des Spektrums sozusagen, der dann sagt, ja, bis 2030 oder 2032 ist mehr oder weniger der gesamte Stromverbrauch, den die USA hat, müssten wir eigentlich für KI-Workloads haben. Deswegen brauchen wir Space Data Center. Ja, redet er natürlich auch sein eigenes Buch. Und dann gibt es halt noch ein paar Leute, die moderatere Ansichten haben, aber alle haben ein immenses Wachstum. Und das ist einfach nicht da. So, das muss aufgebaut werden und so weiter und so fort. Und China hat ein Vielfaches dessen, was einfach ungenutzt ist. Ja. Und da muss man halt einfach sagen, dass das ein mittel- bis langfristiger Vorteil von China ist, den man nicht außen vor lässt. Und da kann man dann jetzt auch natürlich wieder drüber streiten, was ist jetzt gut oder nicht. Aber wenn wir jetzt, also nicht wir, sondern die USA, wenn die USA jetzt ständig immer die neuesten Chip-Generationen nach China liefern würden, wären die noch klarer im Vorteil an der Stelle. Deswegen, also ich will mich dazu nicht äußern, weil das ist mir ein zu politisches Thema. Ja. Ich kann Argumente auf beiden Seiten irgendwo verstehen, warum man es macht und warum man es eben auch nicht macht. Aber man muss zumindest anerkennen, dass das etwas ist, was dieses Ökosystem gerade ausbremst. Und wenn sie es jetzt selber, jetzt haben sie jetzt ja behauptet, dass sie eben eine ähnliche Technologie wie ASML, also diese ultraviolette Lichtbeschichtung dort, selber entwickelt haben, dann, also was es zumindest tut, die USA sorgen sehr stark dafür, dass da sehr hoher Druck auf dem Kessel ist, dass die diese Sachen auch wirklich fertig machen. Und deswegen sagte ich, also das ist halt einfach eben der Laserfokus, den die darauf haben. Und das ist schon etwas, was man sehr, sehr genau beobachten muss. Und was wir jetzt ja schon sehen, eben wir sprachen über Kimi K3 und so weiter. Wir sehen ja jetzt schon, das ist wie mit den Pirelli Autoreifen. Ja, die subventionieren jetzt wieder ein Exportgut extrem, ja, mit irgendwelchen Power-Vouchers und allem Möglichen. Das heißt also, die Leute, oder es wird oft gesagt, dass diese Modelle so viel effizienter sind. Und deswegen kann das so günstig angeboten werden. Das ist vielleicht ein Teil der Wahrheit, aber der deutlich kleinere, sondern das wird einfach hardcore subventioniert und deswegen bieten die das günstiger an, weil sie genau wissen, wie die westliche Welt dann nämlich am Ende tickt, weil da sagt dann jeder, ach nee, so weit geht mein Nationalstolz jetzt auch nicht, dass das an meine eigene Geldbörse geht, also benutze ich dann trotzdem die chinesischen Modelle, anstatt die US-Modelle oder so, die teurer sind. Und das machen sie schon sehr, sehr stark. Und das ist auch definitiv etwas, was man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben muss, wenn man über Profitabilität von Neocloud-Anbietern in den USA nachdenkt oder Profitabilität von Anthropic oder OpenAI, dass das einfach etwas, dass das ein harter Preiskampf mittlerweile ist dort in diesem Markt.
Ja. Ja, ist so ein bisschen wahrscheinlich wie Elektroautos in den nächsten Jahren in Europa, da wirst du ganz viel chinesische Modelle sehen.
Absolut.
Das ist relativ offensichtlich. Ja. Weil man mit dem gleichen Produkt halben Preis.
Ja, wobei man den da, glaube ich, fairerweise zugutehalten muss, dass das auch daran liegt, dass die deutlich effizienter Autos bauen als wir.
Das ist definitiv der Fall, ja, ja. Ja. Und die Modelle, die da kommen, sind ja nicht schlechter, sondern meistens eher besser. Das muss man auch immer dazu sagen. Du hast ja vorhin schon auch gesagt, ihr habt schon auch einiges wegrotiert. Aus dem Halbleiterbereich rein und so raus. Was sind so die Bereiche, auf die ihr jetzt im Moment, sagen wir mal, auf der Kurzfristigkeit schaut? Und weil du es vorhin auch angesprochen hast, es gibt noch so ein paar riskantere Bereiche, wo ihr noch die Finger weglasst. Da würde mich natürlich auch interessieren, was das so was quasi das nächste Ding ist, was ihr so im Auge habt.
Ja, also ich glaube halt innerhalb der Halbleiter, das hatten wir auch kurzfristig eben auch ein Stück weit investiert, das ist dann aber sehr schnell zu heiß gelaufen, waren zum Beispiel Energiehalbleiter, also Power Semiconductors, weil in den nächsten Generationen dieser Datencenter werden die Spannungen deutlich höher sein, da kann man dann nicht mehr normale Silizium-Chips nehmen, sondern dann braucht man so Gallium-Carbid und solche Sachen, das sind dann Chips, die normalerweise zum Beispiel in Ladesäulen und innerhalb von Elektroautos verbaut werden und so weiter. Also das könnte immer ein Wachstumsmarkt sein. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum wir Infineon nach wie vor sehr, sehr interessant finden, plus viele andere Sachen. Dann ist es halt eben immer noch dieses Thema, was wir ja auch schon seit längerem mal mehr, mal weniger spielen, ist halt eben diese Energieknappheit. Also je nachdem, wie gut diese Token-Explosionshypothese aufgeht und wie viel mehr Energie wir eigentlich mit KI verbrauchen, sind halt diese Neocloud-Anbieter wie Iron, sind halt dann in einer sehr, sehr guten Position für sehr gute Margen, ihre Datencenter-Kapazität an den Höchstbietenden zu verkaufen oder da halt eben diese Lieferverträge zu machen. Das ist zum Beispiel ein Bereich, da gibt es auch kleinere Spieler, die dann mit sehr viel Risiko behaftet sind, weil die nicht so gut in der Execution sozusagen sind, also ein Iron oder sowas, die haben schon viele Datencenter gebaut, da weiß man, die können das. Es gibt aber andere, die haben auch eben Land- und Energielieferverträge und so weiter, die sind aber dann vielleicht nicht so bekannt dafür oder haben das noch nicht so häufig unter Beweis gestellt, aber die haben dann natürlich auch ein deutlich höheres Upside-Potenzial. Das heißt also, das ist dann so etwas, wo wir dann nach wie vor in Iron, ist ja nach wie vor eine unserer größten Positionen, aber sagen wir mal, in diesen dann noch risikoreicheren Bereich, da schauen wir erstmal nur, gehen da vielleicht nicht rein. Energiehalbleiter hatte ich genannt. Und dann, was wir uns sehr, sehr genau anschauen, ist halt eben die Applikationsebene. Aber da will ich jetzt irgendwie keine einzelnen Unternehmen gerade nennen, weil wir da auch noch ein bisschen schauen beziehungsweise Positionen aufbauen, dass wir dann halt einfach eben, wir hatten es vor 10, 15 Minuten diskutiert, dass wir da einfach in die Unternehmen, das kann dann auch ein Softwareunternehmen sein, muss aber nicht, so in diese Unternehmen reingehen, die halt eben über die Anwendung von KI dann halt eben ein gutes Business haben oder ihre Margen steigern können oder ihren Umsatz steigern können. Und eins, was gut funktioniert hat, was wir zum Beispiel hatten, das kann ich nennen, weil da sind wir jetzt auch schon im Abbau jetzt wieder der Position, weil es sehr gut gelaufen ist, war zum Beispiel Hinge Health. Das ist ein Unternehmen, das KI-basiert in Zusammenarbeit mit Wearables, wie man das ja so schön nennt, also entweder mit einem Smartphone oder einer Smartwatch oder so, Online-Krankengymnastik anbietet in den USA. Das ist so ein Unternehmen, das wurde zu stark aus unserer Sicht im ersten Quartal abverkauft, weil halt irgendwie, das ist irgendwie eine Mischung zwischen Software und Healthcare und der Markt hat es halt irgendwie mehr auf Software gesetzt. Und das ist aber einfach ein Unternehmen, das hat einen regulatorischen Burggraben, wenn man so möchte. Weil die mussten halt vorher nachweisen in Studien, dass das halt eben auch gut funktioniert, was sie da machen. Das heißt, selbst wenn ich jetzt ein schlaues IT-Team hätte, die jetzt die Software da vibe-coden würden, wobei ich dann auch mal sagen würde, ja, ist auch fraglich, ob sie sowas dann könnten, aber selbst wenn, dann könnten die damit nicht einfach loslaufen und Hinshells Konkurrenz machen, sondern dann müssten sie erstmal über Monate, Jahre über Studien nachweisen. Das heißt, die haben diesen regulatorischen Burggraben. Das hat der Markt vorher nicht richtig verstanden. Deswegen haben wir es zu einer unserer größten Positionen gemacht und die ist jetzt sehr gut gelaufen im zweiten Quartal oder jetzt auch nicht zum Beispiel nicht so stark erfasst worden von dem, was wir jetzt gerade die ganze Zeit besprochen hatten. Und da sind wir dann zum Beispiel eher im Abbau und davon gibt es noch ein paar andere aus unserer Sicht, die wir uns gerade entweder ja eben eine Position aufbauen oder genauer anschauen.
Ist Healthcare nicht generell so ein Thema, wo KI jetzt schon relativ stark irgendwie in den Fokus rückt?
Absolut. Wobei man auch da wieder unterscheiden muss, was ist wirklich investierbar, weil dann, wenn wir dann investieren, dann wollen wir natürlich auch, dass eben genau dieser technologische Bereich oder diese KI-Anwendung auch wirklich die Bottomline, also den Gewinn von diesem Unternehmen und damit auch den Wert bewegt. Ja? Dass jetzt, sagen wir mal, ein ganz großes Unternehmen aus dem Gesundheitswesen, dass das irgendwo überall KI-Anwendung ein wichtiges Thema für die ist, das ist dann auf jeden Fall so, aber das bewegt jetzt...
Aber es ist nicht der Hebel.
Und da müssen wir halt immer so ein bisschen, da müssen wir einfach ein bisschen unterscheiden. Ansonsten könnte man sich, also kann man auch sicherlich sagen, dass viele der Pharmaunternehmen interessant werden, weil die sich ja alle schon länger mit Big Data beschäftigen und jetzt halt eben neue Tools zur Verfügung haben. Und es gibt jetzt ja auch so ein Biochemie-Modell von Anthropic, wo viele sagen, das ist wirklich jetzt mal so gut, dass man das auch in der Medikamentenentwicklung, also zumindest am Anfang, wenn man diese ganzen Moleküle und so weiter testet, dass man das dort einsetzen kann oder zum Beispiel zur Simulation von Zelltoxizität. Ne? Also man muss ja natürlich sonst mal in Laboren testen, was dann teuer und aufwendig ist, ob eigentlich diese Molekülzusammensetzung irgendeine Art von Toxizität hat, also die Zelle irgendwie angreift oder zerstört. Und da kommt man jetzt auch in den Bereich, wo man das dann halt in einer Simulation testen kann. Und dann bin ich halt nicht auf 10.000 Versuche beschränkt, sondern kann auch 1 Milliarde mit Molekülkombinationen testen, dann ist ja quasi der limitierende Faktor ist nur, wie viel KI-Workload oder Compute kaufe ich dann in dem Moment. Also von daher, das ist auch super interessant. Das finde ich persönlich über die nächsten 3 Jahre wahrscheinlich einen der spannendsten Bereiche, dass wir jetzt einfach mehr Material, ich nenne das jetzt mal Material oder Atominnovation sehen in der Welt der Atome durch generative KI. Das finde ich zum Beispiel wahnsinnig spannend. Aber es ist halt eben so, dass es da nur sehr ausgewählte Unternehmen gibt, wo ich dann investieren kann und das dann halt auch wirklich dort die Nadel bewegt.
Ist es nicht wahrscheinlich sowieso, also wenn wir jetzt mal auf die Anlegerseite kommen, so wie du auch gesagt hast, auch in vielen anderen Bereichen, also das Thema Anwenden, dadurch entweder innovativer sein oder deutliche Produktivität heben, dass das was ist, was einfach noch deutlich später wirklich ein relevantes für die Märkte wird, weil der Hebel für das Unternehmen, bis das soweit ist, wird es halt noch lange dauern, auch wenn jetzt schon alle ein bisschen, ich sag mal mit Anführungszeichen, mit KI spielen.
Ja, das wird so sein, würde ich auch sagen. Also wenn man jetzt überlegt, ich glaube, Goldman Sachs hatte es damals gemacht oder so. Ich glaube, die hatten schon in 2023 halt eben eine Studie rausgebracht, dass halt eben Unternehmen, die sehr viel, einen sehr hohen Kostenanteil in Service haben, wie zum Beispiel Banken oder Versicherungen in diesem Claims Handling, also wenn Leute irgendwie Ansprüche stellen und so weiter, dass da eigentlich die höchsten Effizienzen zu heben sind. Und wenn ich dann mal Kostenquoten von 20-30% meines Umsatzes habe, wenn ich die dann mal um 10% oder um halt eben 3 Prozentpunkte oder sowas senken kann, dann hat das bei so großen Unternehmen riesen Durchschlag. Und ich glaube, das ist auch allen Versicherungs- und Banken-CEOs klar, aber das sind halt häufig große Unternehmen mit zigtausenden oder vielleicht auch hunderttausenden von Mitarbeitern. Und bis man das dann halt auf dieses Level halt durchgebracht hat, das dauert halt einfach seine Zeit. Und da muss man natürlich auch genau sehen, das ist jetzt nicht unser Spielfeld, deswegen wir halten uns aus sowas raus. Aber wir sehen natürlich total, dass das eine Relevanz besitzt, gucken da natürlich auch genau hin, weil dann sind wir wieder in diesem äußeren Kreis, den ich vorhin beschrieben habe. Wir müssen ja gucken, dass das, wenn das funktioniert, wird es mehr Adaption geben. Ja. Aber das wird einfach so seine Zeit dauern, wegen eben, weil das muss erstmal irgendwie in diese Unternehmen rein diffundieren und da muss sich ein Vorstand trauen, das auch mal wirklich durchzuziehen. Und dann wird man es aber sehen, also ziemlich sicher sehen.
Ja. Ja, gut, auf jeden Fall. Du siehst es ja bei kleineren Unternehmen. Du hast es Versicherungen angesprochen. Ich erinnere mich mal letztes Jahr in Berlin bei euch da auf dem KI Big Bang Festival. und hat uns da mit so einem kleinen, ich sag mal, ist ein mittelständischer Versicherer, der CEO ist, kommt nicht aus der Versicherungswelt, sondern eigentlich aus der Informatik. Und der hatte, weil die einfach Personalnot hatten, haben die tatsächlich einen KI-Agenten, der die gesamte, in dem Fall ist das, glaube ich, Gebäudeversicherung oder sowas. Mhm. Und wenn dann halt irgendwie Unwetter, Hagel ist, dann kamen die dann irgendwie nicht mehr klar im Fälle abarbeiten und haben deswegen so einen KI-Agenten gebaut, der jetzt im Einsatz ist und der im Prinzip 99,99% der Vorgänge komplett abarbeitet bei absolut null Fehlerquote. Der läuft da jetzt schon seit einem Jahr da so quasi mit.
Ja, nee, total spannend.
Vielleicht für alle Sachbearbeiter, aber genau. So, und das ist natürlich, das kann so ein kleines Unternehmen natürlich schneller machen als jetzt, keine Ahnung, eine Allianz oder so.
Exakt, genau. So, aber ich glaube, alle arbeiten dran und dann, genau, das wird man halt eben sehen, dass die Fehlerquoten sehr, sehr gering sind, wenn es dann einmal funktioniert. Man muss es natürlich dahin bringen. Ja. Das ist jetzt auch, ich glaube, das ist auch manchmal noch ein Trugschluss, den viele Leute haben und es wird auch, glaube ich, manchmal auch falsch verkauft, ist, dass das halt eben so vollkommen regelfrei, dass man das einfach so loslässt auf die Daten und dann findet das das schon selber raus. Aber das ist natürlich nicht so.
Und jeder, der mal ein bisschen versucht hat, was Komplexeres mit der KI zu arbeiten, weiß, dass das nicht der Fall ist.
Genau, so ist es. Und dann, was aber viele dann nicht machen, ist dann halt die logische Konsequenz daraus zu ziehen und dem Modell es selber beizubringen. Ja, und daran hapert das dann immer so ein bisschen, weil da ist dann viel Arbeit in der Zwischenzeit, bis es das dann genauso kann oder genauso macht, wie man es gerne selber hätte. Und das ist etwas, also wir setzen ja wahnsinnig viel generative KI in unseren Investmentprozessen auf. Wir haben auch, weiß ich nicht, zig Agenten bei uns, die permanent 24/7 Sachen für uns machen. Zum Beispiel, wir hatten jetzt über die ganzen Earnings gesprochen oder sowas. Das heißt also, all die Zahlen, die ich hatte oder was ich mir heute Morgen vom Podcast durchgelesen habe, das hat gestern, sobald das Transkript raus war, das alles die KI gemacht. Das hat kein Analyst mehr angefasst, außer dass er einmal übergelesen hat, dass das auch wirklich passt. Aber das hat sehr viel eben dieses Feintuning oder Training eben, Zugriff auf unsere eigenen Daten, Ressourcen und so weiter eben erfordert, bis man das dann irgendwann da mal so hatte. Und deswegen, ich habe halt auch als Unternehmen, das das selber anwendet, habe ich eine sehr hohe Investition upfront. Und dann ist aber dann merkt man, die können das auch tatsächlich. Ja? Ja. Das Einzige, wo die immer noch, und das dann bezogen aufs Investieren, ist immer noch sehr interessant, das bekommen die ja überhaupt nicht hin. Und das liegt ein Stück weit daran, dass die natürlich, die haben ja das Internet gelesen, das heißt, die werden ja auf Konsensusansichten trainiert. Und wenn sie im Internet suchen, finden sie immer nur den Konsensus. Und investieren, also wenn man jetzt aktiv investiert, ist ja vom Konsensus abzuweichen an der richtigen Stelle. Und so ist es. Da versuchen wir auch noch, das dem der KI beizubringen. Das ist natürlich das ultimative Ziel. Das haben wir noch nicht geschafft, aber es ist trotzdem, wenn man sich die Mühe macht, denen eine Menge beizubringen und denen eine Menge Daten zu geben, ist es schon sehr beeindruckend, was die mittlerweile alles können. Und das ist, glaube ich, der größte Wahrnehmungsunterschied, den wir momentan haben, ist zweierlei im Retail-Bereich. Der Unterschied zwischen einer Bezahlversion von einem Anthropic, Claude oder von einem OpenAI, ChatGPT und der Nicht-Bezahlversion ist viel, viel größer als in 2023. Also jeder, mit dem ich gesprochen habe aus dem Retail-Bereich, der in den letzten Monaten das mal ausprobiert hat, war überrascht, wie viel besser es ist. Das war es nämlich in 2023 eben nicht. Und bezogen auf die Corporate-Welt ist es halt eben genau dieser Unterschied zwischen ich habe die Bezahlversion und ich habe eine Bezahlversion, die ich mit meinen eigenen Daten, mit meinen eigenen Prozessen trainiert habe. Und da ist der Unterschied nochmal viel, viel höher. Und da muss man dann auch wieder sagen, zurückkommen zur Token-Explosions-Hypothese, je mehr Leute das erfahren, je mehr Leute werden einfach sagen, okay, das ist doch viel besser, als ich gedacht hatte und ich kann da doch viel mehr mitmachen und werden es dann benutzen. Und benutzen heißt, ich brauche mehr Token, mehr Chips und mehr Energie.
Und ich sehe schon, wo das hinausläuft. Der Marcel will einfach irgendwann, dass die KI den Entscheidungsprozess auch noch trifft, damit du die ganze Zeit am Strand liegen kannst.
Das ist das ultimative Ziel, absolut.
So ist es. Marcel, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dir.
Danke dir auch.
Freunde, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ich denke, wir haben einen ganz guten Rundumschlag gemacht. Ein paar sehr spannende Gedanken und Thesen wieder dabei, die der Marcel da uns mitgeteilt hat. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.